Ja, bevor wir über die Besonderheit der jugoslawischen Denkmäler sprechen, müssen wir vielleicht überhaupt darüber sprechen, was an Jugoslawien so besonders war. Und das ist vor allem, dass die Partisanen in Jugoslawien sich selbst befreit haben, ohne Hilfe der Alliierten. Also die Rote Armee war zwar 1944 im Oktober in Belgrad dabei bei der Befreiung, aber im Prinzip waren es die antifaschistischen Widerstandskämpfer Jugoslawiens, die sich komplett selbst befreit haben und auch angeführt waren durch die Kommunistische Partei Jugoslawiens. Dementsprechend war auch die Gründung Jugoslawiens eben des Staates, dass es ein sozialistischer Staat war, der eben angeführt war von Tito. Und 1948 kam es dann eben zwischen Stalin und Tito zum Bruch und es hatte sich so ein eigener Sozialismus entwickelt in Jugoslawien und dadurch hatte Jugoslawien so eine Hybridposition zwischen Ost und West und das hat sich eben in allen gesellschaftlichen Bereichen bemerkbar gemacht, dass es so eine eigene Form des Sozialismus entwickelt wurde, auch in den Bereichen von Kunst und Kultur, was man dann eben auch an den Denkmälern ganz gut sieht. Ja, was die Denkmäler in Jugoslawien angeht, sind zwischen 1945 und 1990 tausende Denkmäler im früheren Jugoslawien aufgebaut worden. Die ersten schon in den 1940er und 1950er Jahren. Das waren oft ganz einfache Gedenktafeln mit den Namen der gefallenen lokalen Bewohnerinnenschaft. Und erst ab 1960 bis in die 1980er Jahre sind dann eben diese Denkmäler gebaut worden, die jetzt so bekannt sind und die eben aus dieser Zeit der sozialistischen Moderne sind. Es waren so ja Denkmäler mit kompletten Denkmalparks drumherum. Die Denkmäler waren eben hatten eine sehr monumentale und symbolische Formensprache. Also zum Beispiel es gab Fäuste oder irgendwie Sterne, Hände, Flügel, Blumen. Und diese Denkmäler sind natürlich zum einen deswegen aufgebaut worden, weil sie eben an den Zweiten Weltkrieg erinnern sollten. Aber zum anderen waren sie tatsächlich auch zukunftsgerichtet, weil der antifaschistische Widerstand in Jugoslawien eben sehr eng verknüpft war, auch mit der Idee einer sozialistischen Revolution. Und deswegen sollten die Denkmäler eben auch auf diese Vision aufmerksam machen. Und das haben sie halt vor allem, indem sie die Formen dieser Denkmäler sehr abstrakt waren. Das ließ auch sehr viel Raum für Interpretation. Und diese abstrakten Formen wurden halt vor allem auch deswegen gewählt, weil sie ja so universelle Werte verkörpern sollten. Also sowas wie die Gleichstellung von Mann und Frau oder ja ein gemeinsamer multiethnischer Raum in Jugoslawien. Und deswegen war auch tatsächlich die Aufgabe dieser Denkmäler, diese universellen Forderungen auf irgendeine Art und Weise zu thematisieren. Und dazu wurde eben diese abstrakte Form gewählt. Und die Idee war eben, so einen gewissen Raum zu schaffen für individuelle Erinnerungspraxis, die eben nicht durch starre Form vorgegeben ist, sondern eben auch es gleichzeitig zu ermöglichen, diese gesellschaftlichen Veränderungen, die eben stattfinden sollen, zu thematisieren. Und deswegen eben unterscheiden sich diese Denkmäler dann ganz oft von diesen sowjetischen Widerstandsdenkmälern oder Partisanendenkmälern, die eben sehr stark Heldenthemen besprechen, aber auch eben die so verkörpern durch eben so Heldenfiguren, was man ja eben in diesen Denkmälern Jugoslawiens gar nicht so wiederfindet. Diese Denkmäler sind auch heute noch in diesem ganzen Raum, der mal Jugoslawien war, zu finden, heute eben in 7 Ländern. Und diese Denkmäler sind ganz selten in Städten oder Dörfern zu finden, sondern eher mitten in Landschaften, umgeben von ja so einer ganz traumhaften Natur, da sie eben oftmals direkt an diesen historischen Schauplätzen, wo eben Partisanenkriege stattgefunden haben, genau da eben aufgebaut worden sind.
Wie stark beeinflusst war denn das Ganze dann von so einer Staatsdoktrin auch? Also es ist ja doch auch ein System gewesen, was ja schon wahrscheinlich so eine Meinung dann auch in diesen Denkmälern eben kundtun wollte oder eben eine gewisse Idee einfach dahinter stand, wie denn Denkmäler auszusehen haben. Oder war das dann nicht so?
Ja, natürlich. Also wie du auch schon gesagt hast, überall werden Denkmäler eben gebaut. Genau, und es wird ja auch immer schon sehr stark bestimmt durch die Politik oder durch den Staat, wie eben so offizielle Denkmäler auch aussehen sollen. Trotzdem gab es da natürlich auch einen gewissen Verhandlungsraum. Also zum einen war für den jugoslawischen Staat nach der Gründung ist vor allem sehr wichtig, an ja diese Heldengeschichte der Partisanen zu erinnern und weniger vielleicht auch an die Opfer des von den NS-Verfolgten, weil das eben ja keine Heldengeschichte war, die man erzählen konnte. Dennoch war es tatsächlich möglich, durch, ja ich sag jetzt mal, Verhandlungen und durch den Willen der Bevölkerung beispielsweise auch so ein Denkmal wie in Jasenovac aufzubauen. Jasenovac war eben ein Ort, wo Serben und Juden und Roma und andere Minderheiten eben systematisch verfolgt und umgebracht worden sind. Und aufgrund der Bevölkerung, die eben darauf bestand, dieses Denkmal aufzubauen, ist man dem entgegengekommen und hat tatsächlich dann offiziell auch ein ganz großes Denkmal gebaut, was eben auch von Dr. Bogdanovic gebaut war. Natürlich geht es eben auch immer darum, und das war in Jugoslawien auch der Fall, ja, wessen Geschichte wird erzählt, weil eben auch ganz klar war, diese Geschichte, die erzählt wird, bestimmt eben auch die Gegenwart, aber wird wahrscheinlich auch ja darüber bestimmen, wie die Zukunft gestaltet wird. Und dessen war sich der jugoslawische Staat natürlich ziemlich bewusst. Und trotzdem, gerade auch aufgrund dieser Abgrenzung zur Sowjetunion, war es dann doch möglich, viel mehr in diesen abstrakten Formen zu arbeiten, die tatsächlich für diese Zeit, würde ich schon auch sagen, dieses Revolutionäre auch gut wiedergespiegelt haben. Wenn man sich diese Denkmäler anschaut, das ist auch heute noch sehr viele Fragen auf, würde ich sagen. Und auch wenn man davor steht, das ist wirklich sehr eindrucksvoll, was man da so sieht.
Wenn wir dann gleich nochmal bei diesem Eindrucksvollen oder auch diesem Empfinden bleiben, hättest du denn eins, was dir besonders gut gefällt und möchtest es mal kurz beschreiben?
Oh ja, ich habe leider noch nicht so viele gesehen, muss ich zugeben, aber live war ich tatsächlich mal in der Kosada. Das ist in Bosnien, aber im serbischen Bereich von Bosnien, in der Republika Srpska. Und da ist ein Denkmal, das ist eher kreisförmig und das besteht aus so ganz großen Steinplatten. Und das ist eben ein Kreis aus Steinplatten, die ganz krass in die Höhe ragen. Da waren tatsächlich auch Schiffsbauer daran beteiligt, dieses Denkmal zu bauen. Und man kann eben in diesen Kreis dieser Steinplatten reingehen. Also das sind so Steinplatten, die sind flach, aber menschengroß und diese Platten gehen dann so ein paar Meter rein, sagen wir mal 10 Meter in die Mitte, also die sind so im Kreis und die werden dann etwas kleiner und biegen sich dann ganz weit nach oben und dann kann man da eben in diesen Steinkreis reingehen. In den Kreis selber passen dann vielleicht, sagen wir mal, 20 Personen oder so rein und dann kann man eben diese Steinplatten sich von innen anschauen, wie sie in den Himmel ragen. Also ich habe ein Foto, wo wir drauf zu sehen sind und wir stehen alle mit offenen Mündern da und können es überhaupt nicht fassen, was wir da gerade sehen. Und also einmal ist dieser Kreis eben an diesem historischen Schauplatz, wo eben die Partisanen und die Zivilbevölkerung durch Ustascha, also kroatische Faschisten und auch durch die Wehrmacht eingekreist sind, eingezingelt sind im Wald sozusagen. Und trotzdem schaffen die Partisanen trotz hoher Verluste auch der Zivilbevölkerung dieses Gebiet zu befreien. Und nach der Befreiung werden dann eben diese jugoslawischen Kreistänze getanzt. Und deswegen hat dieser Kreis eben symbolisiert ganz viel. Also einmal das Eingezingeltsein, aber auch dann das Tanzen im Kreis nach der Befreiung und dann auch noch die Ebene Kreis des Lebens, was eben sozusagen auch nochmal die Endlichkeit des Lebens zeigen soll.
Der Name Bogdanovic ist ja jetzt schon ein paar Mal gefallen. Gibt es da auch so Strömungen oder so noch andere bekannte ArchitektInnen irgendwie, vielleicht auch weibliche ArchitektInnen?
Die Frage der Strömung wird relativ oft gestellt, aber man kann gar nicht so richtig sagen, meiner Meinung nach, dass es diverse Strömungen von Architekten und ArchitektInnen gab. Was ich interessanter finde, ist, dass es eben verschiedene Künstler waren und auch Architekten, die eben diese Denkmäler entwickelt haben und die tatsächlich nicht total die Staatstreuen waren, aber auch nicht so die wirklich krassen Dissidenten. Bogdan Bogdanovic zum Beispiel, der hatte schon auch eine kritische Haltung gegenüber dem realsozialistischen Staat. Trotzdem stand er voll und ganz hinter dieser Partisanenbewegung. man kann auch nicht sagen, dass der Staat so einen bestimmten Stil vorgeschrieben hat, wie diese Denkmäler jetzt auszusehen hat, sondern eigentlich hatten die Künstler, die eben an diesen Denkmälern beteiligt waren, ihren eigenen Stil, und der war eben sehr modern und symbolhaft und wurde tatsächlich von der Kulturpolitik in Jugoslawien gefördert und unterstützt, auch immer in Abgrenzung eben auch zu Kunst und Kultur in Sowjetunion oder auch immer mit der Idee, etwas Eigenes, Revolutionäres zu bilden. Und aber mit dieser Unterstützung der Künstler wurden diese auch eben vom Staat vereinnahmt. Und die Künstler selber haben eben oft den Weg der Abstraktion verfolgt, die ja eher darauf abzielten, so traditionelle Wahrnehmungs- und Ausdrucksformen zu hinterfragen.
Und wenn wir jetzt dann nochmal den Blick eben aufs Heute richten, dann wäre natürlich auch eine der Frage, wie geht es denn den Denkmälern heute? Weil wenn man sich ja irgendwie auch so eine politische Entwicklung vielleicht in Mittelosteuropa ansieht, also gerade Ungarn oder Polen, ist es ja schon so, dass man merkt, dass es die Tendenz gibt, eben Denkmäler aus gerade dieser Zeit, also vor dem Mauerfall, eher verfallen zu lassen und aber so eine eigene Denkmalkultur aufzumachen. Also wäre vielleicht jetzt die erste Frage, wie steht es um die Denkmäler heutzutage in den Nachfolgestaaten Jugoslawiens?
Ja, also heute wird eben kaum noch an diesen antifaschistischen Widerstand der Partisanen erinnert. Teilweise zum Beispiel in Kroatien werden Denkmäler aktiv entfernt oder zerstört sogar. Also vor allem auch während des Bürgerkriegs, während der kriegerischen Auseinandersetzungen sind auch viele eben zerstört worden. Viele werden auch einfach dem Verfall überlassen, so wie in Bosnien und Herzegowina zum Beispiel. In anderen Ländern wie zum Beispiel Slowenien, Serbien oder Mazedonien werden diese Denkmäler in so eine Art nationale Geschichtsschreibung dann doch integriert, indem halt einfach dann nicht an diesen gesamtjugoslawischen Charakter erinnert wird, sondern eher so das Denkmal genutzt wird, um eben national oder nationalistisch zu erinnern. Die BesucherInnenzahlen sind doch sehr stark zurückgegangen. Während des Jugoslawiens sind eben noch Schulklassen oft zu den Denkmälern gegangen, was heute eben noch kaum der Fall ist. Und die anliegenden Museen sind kaum besucht oder müssen sogar geschlossen werden. Und im Prinzip ist es eben so, dass diese Widerstandsgeschichte der Partisanen durch ein antikommunistisches, nationalistisches Narrativ ausgetauscht wird. Ich kann vielleicht doch noch mal was zum Denkmal, diesem Großprojekt Skopje sagen, was vielleicht auch noch mal ein ganz gutes Beispiel ist.
In Mazedonien meinst du?
Genau, also es gibt eben auch noch dieses Großprojekt Skopje 2014, wo eben mitten in Skopje so ein riesen Gedenkpark aufgebaut wurde, wo man eben, wenn man durch die Stadt läuft, so über riesige Denkmäler immer mal wieder stolpert. Und das Interessante an dem Projekt ist eben, dass es 600 Millionen Euro gekostet hat. Das muss man sich mal vorstellen, so für so ein kleines und auch echt armes Land wie Mazedonien, wo die Arbeitslosigkeit total hoch ist, das Gesundheits- und Bildungssystem total marode ist. Und dieses Großprojekt ist eben so ein ganz gutes Symbol für diesen Nation-Building-Prozess, den man eben in diesen einzelnen Ländern beobachten kann. Ganz zentral in diesem Denkmalpark ist eben eine riesige Statue von Alexander dem Großen, der eben so dadurch ja einen neuen historischen Bezugspunkt schaffen soll. Und man will einfach nichts mehr mit dieser antifaschistischen und sozialistischen Vergangenheit zu tun haben, sondern sucht sich eben neue Nationalhelden.